Entschuldigung, geht's hier etwa zu einer nächsten Folge von Hoppala? Und damit herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Hoppala. Ihr werdet euch fragen, was hat's denn damit auf sich mit diesem genialen Wortspiel Schuhe? Ich kann's euch sagen, heute sprechen wir über nicht einen, nicht zwei, nicht drei, sondern 10.000 Schritte, die in zu kleinen Schuhen getan wurden, und zwar von mir, Dom Schott. Und damit ich nicht alleine mich in diesen, wie sag ich denn, Beichtstuhl setzen muss, habe ich einen Zuhörer natürlich wieder gewonnen, und zwar erneut Lutz Pautke. Hallo.
Hallo Dom. Ich war sehr gespannt, wie weit du diese Einzählung mit den Schritten, wie weit es geht, weil im Folgentitel werdet ihr schon gesehen haben, das sind sehr viele gewesen. Ich war sehr gespannt, bis welcher Zahl wir kommen, aber rechtzeitig die Kurve bekommen, würde ich sagen. Schön, dich zu sehen.
Ja, ich freue mich auch. Das war ja jetzt eine lange Woche, ohne dass wir uns gesehen haben. Ich habe auch extra in unserem Wir-schalten-uns-zusammen-Moment nicht gefragt, wie es geht, um dich jetzt fragen zu können, wie es dir geht. Ich nutze diesen Podcast, um auch danach zu fragen. Bevor wir das aber vielleicht beantworten, fällt mir ein, vielleicht noch mal ganz kurz für all jene, die hier ganz zufällig vorbeigetrudelt sind, angelockt von der verführerischen Überschrift, was hier eigentlich passiert. Ich mache auch nur einen Satz, und zwar ist eigentlich ganz einfach, Hoppala ist unser Podcast, in dem wir von unseren kleinen Schaltermomente des Alltags berichten und idealerweise, was wir daraus gelernt haben. Das sind die kleinen Momente, in denen wir gestolpert sind, nicht die ganz großen, damit wir auch mit einer gewissen, ich sag mal, Leichtigkeit im Idealfall zurückblicken können. So, das ist die Idee. Und nun zurück zu dir, Lutz. Wie geht's dir?
Ja, ich möchte es nochmal kurz aufgreifen. Ich habe nämlich letztens drüber nachgedacht, über was für Momente wir eigentlich genau sprechen. Und ist wahrscheinlich irgendwas zwischen Hoppala, mir ist eine Blaubeere ins Müsli gefallen und oh mein Gott, mein Leben ist wirklich vorbei, weil ich habe es komplett verkackt. Also das kann auch variieren. Das kann wirklich so schwanken. Mal sind es wirklich so ganz kleine Missgeschicke, die halt aber trotzdem länger beschäftigt haben. Und manchmal ist es doch ein bisschen schwieriger, was man so durchlebt hat. Aber mit ein bisschen genug Abstand kann man dann irgendwie doch drüber lachen. Also das ist, ich würde sagen, eine große Varianz auch teilweise in der Schlimmheit, ich erfinde dieses Wort jetzt einfach, der Geschichten. Und um direkt weiterzumachen, wie es mir geht's gut. Wir nehmen jetzt Anfang September auf. Ihr werdet die Folge wahrscheinlich aber irgendwann erst später hören, weil wir sind fleißige Bienchen und ja. Wir arbeiten ein bisschen vor. Und mir geht es insgesamt sehr gut. Ich bin nur sehr sommermüde. Für alle, die das noch in Erinnerung haben, wenn ihr die Folge in ein paar Wochen hört. Anfang September war es einfach nochmal unfassbar heiß. Nachdem wir uns eigentlich alle schon auf den schönen, muggelig, gemütlichen, leicht regnerischen Herbst eingestellt haben, kam nochmal so eine Hitzewelle und ich bin wirklich drüber jetzt. Ich freue mich sehr, wenn das jetzt, ich glaube, morgen oder übermorgen ist es ja, soweit, morgen, auf 18, morgen. 19 Grad runterkühlt. Die Tage werden eh schon kürzer, es wird alles ein bisschen gemütlicher und dieser ganz große Party-Sommer, ich muss raus, ich muss was machen, ich muss was erleben, als wären wir irgendwie 18 und gerade im Punta Arabi auf Ibiza. Das ist dann hoffentlich bald vorbei. Das war eine sehr ausschweifende Antwort, um einfach nur zu sagen, Dom, mir geht es gut, wie geht es dir?
Auch gut. Ich nehme das mal auf, das Wetterthema, weil es auch für mich immer ein wichtiges Thema ist. Lustig, weil für mich beginnt jetzt die Zeit, in der ich sagen kann, jawohl, ich unternehme was. Auf geht's nach Ibiza. Ich bin wieder 18, weil jetzt Temperaturen herrschen, in denen ich mich wieder frei bewegen kann. Also es ist immer, ich will das jetzt hier nicht so ausbreiten, weil es gefühlt immer so ein Thema von mir ist, wenn ich Leute sehe. Aber also das war ganz schlimm. Ich bin da kein großer Fan von diesen Temperaturen, die wir in den letzten Wochen hier hatten. Und freue mich deswegen sehr, dass der Herbst machtvoll an die Tür klopft. Ich habe jetzt hier auch bald Geburtstag und wirklich also pünktlich zum Geburtstag, der mir ja als Tag gar nicht so wichtig ist, aber pünktlich trotzdem zu diesem Tag sind die Temperaturen jetzt unter die 20 Grad geklettert. Ab morgen wird das stattfinden, dieser Temperaturumschwank, und da freue ich mich sehr. Ich habe schon einige T-Shirts weggepackt, weil ich mir einfach sage, ich fange jetzt einfach schon an damit. Ich räume die jetzt einfach weg und habe dafür schon den ersten Rollkragenpullover nach vorne geräumt im Schrank, damit man gut rankommt. Es dauert zwar noch dafür ein bisschen, aber man darf ja hoffen und träumen. Und darauf freue ich mich sehr. Und dann beginnt für mich eine neue Zeit der Aktivitäten, weil jetzt war es immer so ein bisschen auch Leiden. Und auch wenn Freunde gesagt haben, hier, lass uns was machen draußen, war es immer so ein, okay, aber nur, weil ich euch wirklich gerne mag, aber nicht, also eigentlich nicht. Verabredungen, die ich manchmal treffe, finden erst um 22 Uhr statt, weil vorher klappt das einfach nicht. Und jetzt aber beginnt das Leben auch wieder vor 20 Uhr für mich. Ich freue mich sehr.
Das ist sehr schön. Es war wirklich die letzten Tage. Es ist ja nicht, dass wir jetzt 35 Grad haben, weil das in Hamburg wirklich selten passiert. Aber was wir immer verstärkt haben, ist so wirklich manchmal wird das Gefühl, ich bin in Miami, Florida, weil dieses 28 Grad und 100% Luftfeuchtigkeit und man im Stehen einfach schon so transpiriert. Ich war gestern dann auch noch beim Sport bei diesem Wetter und dachte, hey, ich bin super clever, ich gehe vormittags, weil dann ist es noch nicht so warm. Es war tatsächlich auch noch nicht so warm, aber die Luftfeuchtigkeit, ich habe wirklich innerhalb von 2 Minuten war ich komplett durchgeschwitzt und mir lief das einfach nur so, dieses nicht nur einfach, okay, ja, ich habe so ein bisschen geschwitzt und mein T-Shirt wird so ein bisschen nass, sondern wirklich dieses Schwitzen, ich senke meinen Kopf und merke wirklich, wie mir das so alles aus dem Gesicht strömt. Und so ein Wetter war es jetzt auch die letzten Tage, weil Hamburg kriegt es ja auch nicht hin, dieses einfach, hey, es ist warm und es ist trockene Wärme und es ist eigentlich ganz angenehm und man kann bis abends um 23 Uhr im T-Shirt rumlaufen. Nee, das ist entweder diese Gewitterluft und du musst immer Gefahr laufen, mit 5 Minuten einfach einen Regenguss ausgesetzt zu sein. Und ja, das ist nicht schön. Deswegen freuen wir uns auf den Herbst und freuen wir uns auf deine heutige Geschichte. Ja. Ich kenne sie noch nicht. Ich habe mir natürlich irgendwie so ein bisschen überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Das ist relativ eindeutig, in welche Richtung das wahrscheinlich gleich sehr spezifisch geht. Und ich bin trotzdem sehr auf diese Geschichte gespannt und bin auch sehr darauf gespannt, was ich da noch ergänzend zu beitragen kann und welche meine Erfahrungen in diesem Bereich des Lebens sind. Und das scheint kein unerheblich wichtiger zu sein.
Ja, eine Sache muss ich noch hinzufügen zum Wetter und dann können wir wirklich in den Schuhen kommen. Lustiger Moment, den wollte ich noch mit dir teilen und natürlich auch mit den Leuten da draußen. War gestern zum Brettspielen verabredet und wurde sogar abgeholt mit dem Auto, weil es einfach sich angeboten hat. So, dann stand ich da an meiner Popelbushaltestelle und habe gewartet und dachte mir, oh, bin ein bisschen zu früh dran, ne? Machst du noch ein kleines Be Real? Wer es nicht kennt, ne? Diese App, wo du sowohl mit deiner Front- als auch mit der Selfie-Kamera ein Foto machst von dem Moment in deinem Alltag. Ungestillt, real, ohne Filter. So. Und noch kurz Rahmeninformation. Ich hatte mich für das Wetter, war natürlich nochmal einer dieser Sommertage, über die wir jetzt geflucht haben, hatte mich dafür angezogen. Ich hatte ein ganz kurzes, also ich möchte fast sagen Sporthöschen an. Es war wirklich nur ein ganz wenig Stoff. Oh, Lutz guckt ganz betroffen okay. Jetzt bei dem Bild.
Wieso habe ich das Bild nicht gesehen? Also.
Nein, es ist halt eine Sportdose. Und weil meine Oberschenkel einfach voller Muskeln sind, strafft das relativ kurz.
Ja,
man kennt's. Naja, jedenfalls so eine kurze Hose halt und ein T-Shirt, so mein Sommerlook einfach. Und dann habe ich Be Real in die Hand genommen und habe es aufgemacht. Und dann sagte Be Real offenbar von sich aus, alles klar, wir beginnen heute mit der Selfie-Kamera. Und dann guckte ich plötzlich mich an in diesem kleinen Bildschirm und sah einfach nur Aquaman. Also das Gesicht war voller Wasser. Ich sah ja so fertig aus und ich wartete da einfach nur seit einer Minute, im Schatten sogar. Und ich war da schon am Ende völlig verschwitzt. Es war, also es reicht. So, ja. Das wollte ich noch erzählen. Und nun kommen wir zur Geschichte, nämlich den 10.000 Schritten in zu kleinen Schuhen. Bevor ich damit anfange, mit der eigentlichen Geschichte, muss ich vielleicht ein bisschen Fallhöhe schaffen aus meinem Leben noch erzählen, die zu dieser Geschichte hinleitet, damit auch die Tragweite dieser konkreten Geschichte deutlicher wird. Und zwar, ich habe ein kompliziertes Verhältnis zu meinen Füßen und was mit denen so passiert und passiert ist in der Vergangenheit. Und damit meine ich, es sind schon Dinge mit meinen Füßen passiert, wo man eigentlich sagen sollte, da muss man eigentlich mal drüber sprechen oder zumindest eine kleine Ausstellung organisieren, wo die ein Thema sind. Und zwar folgendes. Es ist ein großer Genuss, Lutz zu sehen, die ja nicht weiß, wohin es gehen wird.
Das ist wirklich, ich habe sehr viele Abzweigungen im Kopf, wo das jetzt hingehen könnte. Und ich bin sehr gespannt, welche Abzweigung es nehmen wird.
Also, Ich fange an in der Kindheit. Und zwar war ich eines der Kinder, das Einlagen bekommen musste. Ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber so kannte ich das. Ja. Also, ne?
Hatte ich auch. Hatte gefühlt jeder, glaube ich. Das war damals wahrscheinlich so der große Versuch der Orthopädie. Ja, komm, alle Kinder kriegen Einlagen und dann haben die keine Probleme mehr mit Rücken, mit Füßen, mit Beinen, mit allem.
Ja,
das
ganz
war
genau.
So das Wunderheilmittel ja. Für alles und ich glaube, gebracht ja. Hat es wahrscheinlich gar nicht.
Ach, ist das heute gar nicht mehr so? Das ist schon
doch, wahrscheinlich ist es immer noch so.
Okay.
Ja.
Jetzt ist meine Frage an dich, Lutz. Wo hast du als Kind die Einlagen herbekommen?
Verschrieben von einem Orthopäden bei so einem, wie heißt das? Ist so ein Gesundheitshaus, die auch so Gesundheitsschuhe machen und so. Ich kann gar nicht sagen, wie man das genau nennt, aber das war ein Laden, der darauf spezialisiert war, diese Einlagen anzufertigen. Weil man ja auch irgendwie gucken muss, was trägt man für Schuhe, wie dick müssen die Einlagen sein. Das war verschrieben vom Arzt und dann ist man in so ein, ist das so ein Orthopädiehaus? Gibt es sowas?
Also es klingt richtig.
Ich gucke jetzt einfach, ich google jetzt einfach mal parallel. Ja. Orthopädische Hausschuhe? Nee. Ich google jetzt so wie so ein richtiger Idiot. Wo bekomme ich Einlagen für die Schuhe her? Und dann wird da wahrscheinlich sowas kommen. Ja gut, Online-Shops natürlich. Scholl.
Also.
Ja, erzähl erst. Ich google hier mal parallel. Nee,
es ist wichtig, deine Geschichte zuerst zu hören. Und zwar,
okay. Die
Essenz ist also auf jeden Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dir es verschreiben lassen.
Ja.
Du gehst in einen Laden und dann vermessen die deinen Fuß nochmal oder was und sagen dann hier, das hätten wir als Einlagen da, schlupf doch mal rein.
Ja, so war das Prozedere, ja.
So. Gut, dass ich gefragt habe, weil bei mir war es anders. Und ich weiß nicht, ob es normal ist. Folgendes. Mir wurde auch dann verschrieben, das Kind braucht Einlagen, so. Und statt aber in ein Orthopädiehaus zu gehen oder wie auch immer das heißt, wo man dann hingeht offenbar und dann ladenartig die Einlagen daraus zu kaufen, ging ich in ein anderes Gebäude. Und zwar, ich ging zu einem Mann. Und dieser Mann begrüßte mich mit wahnsinnig großen Handwerkerhänden und sagte, so, du bist also derjenige, der hier Einlagen braucht. Da habe ich als Kind natürlich gerufen, ja, mein Herr.
Genau so?
Ich bin es. Und dann sagte er, na, dann komm doch mal mit. Und dann gingen wir in seine Wohnung. Er setzte mich auf einen Stuhl. Er sagte, zieh mal Schuhe und Socken aus. Dann habe ich Schuhe und Socken ausgezogen. Und dann hat er meine Barfüße hat er eingeklemmt in so eine Art Schraubendreher für Füße, damit die fixiert sind.
Ja.
Und hat dann angefangen, mit so einer Schleim-Matsch-Masse meinen Fuß komplett einzureiben. Er hat mit anderen Worten die Einlage selbst hergestellt mit so einer Art Gipsform. Aber das Prozedere war eins, von dem ich mir dachte, ist das immer so? Also machen das alle Menschen so? Und er hat wirklich, also wenn man es schön erzählen will, war eine Manufaktur, das ist ein Handwerker. Auf der anderen Seite aber war da dieser Mann, der wirklich bis zum Ellbogen voller Matsch war und meine Füße da umgeben hat mit diesem Schutzmantel aus Lehm und Gips und was auch immer. Und das ist so eine Erinnerung in meinem Kopf, die ich irgendwie nicht richtig einordnen kann. Das war eine ganz komische Erfahrung. So, das ist die erste Geschichte schon mal. Komische Beziehungen zu Dingen, die mit meinen Füßen passiert sind. Lutz, was macht das mit dir?
Es sorgt für Irritation. Andererseits, ja, macht es ja auch irgendwie Sinn, dass wenn es dann wirklich so handgefertigt ist oder genau auf den Fuß angepasst. Ich würde sagen, das geht heute einfacher und man muss nicht mehr den Fuß eingipsen sozusagen, bevor man da das rausbekommt. Man könnte vielleicht auch einfach einen sehr bequemen Schuh nehmen, den man sonst immer anhat und dann das ja ungefähr erahnen. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, macht es Sinn.
Macht Sinn, aber für ein Kind war es irgendwie komisch. So, und dann spulen wir weiter und wir kommen gleich zu der Geschichte, die ich eigentlich erzählen will. Aber auch das ist wichtig, um zu wissen, dass Füße einfach etwas sind, die bei mir schon eine Geschichte erlebt haben, mehrere sogar. Und eine davon spielte sich dann während des Studiums ab. Ich habe ja Archäologie studiert und war auch auf Ausgrabung. Und bei diesen Ausgrabungen gibt es verschiedene Dinge, die man so macht, bevor man dann wirklich an die Erde rangeht und die Erde rausholt und dann guckt, was da so drin liegt. Und eine Sache davon ist, mit elektromagnetischen Wellen zu vermessen, ob in dieser Erde wirklich auch was Metallenes zum Beispiel liegt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Eine Möglichkeit ist, mit so einer Art Schubkarre, auf der so ein elektronisches Gerät steht, das regelmäßig Wellen nach unten in den Boden runterschießt und wieder auffängt, über so einen Acker zu fahren und quasi das auf diese Weise zu vermessen, Daten zu sammeln und dann am PC zu gucken, alles klar, hat dieses Sonargerät, nenne ich es jetzt einfach mal, etwas gefunden oder nicht. So. Und das ist eine Aufgabe gewesen, da muss man schon eine gewisse Kontrolle haben über das Gefährt, weil man muss gleichmäßig, mit gleichmäßiger Geschwindigkeit über diesen Acker fahren, sonst wird das Bild am Ende verzerrt. Also man muss da schon, man muss schon einen sicheren Tritt haben, sage ich mal so. Und mir fiel diese Aufgabe zuteil, als wir in Italien da auf Ausgrabung waren und dann hieß es, alles klar, der Dom, der macht heute die elektromagnetische Vermessung. So habe ich mir gedacht, so wow, super cool, aufregender Tag. Bin aufgewacht in meinem Zelt, habe meine Schuhe angezogen und bin mit allen anderen mit dem Grabungsauto zum Acker gefahren. So, dann sind wir da angekommen und dann sagte meine Grabungsleiterin so, was ist denn mit dir los? Dann habe ich gesagt, wieso? Ich bin hier, Frau Grabungsleiterin, los geht's. Dann sagt sie, ja, guck mal deine Schuhe an. Und dann guckte ich an mir runter und dann fiel mir ein, was ich falsch gemacht hatte. Und zwar, ich hatte meine Grabungsschuhe angezogen. Das bedeutet, das sind Sicherheitsschuhe mit Metallplatten vorne drin. Und wenn ich die natürlich trage, während ich eine elektromagnetische Messung mache, wird man einfach nur auf 20 Hektar meine Füße sehen und nichts darunter. So. Und jetzt guckten mich alle an und sagten, ja scheiße, wir können nicht nochmal zurückfahren. Es waren 1,5 Stunden Fahrt mit dem Grabungsbus zurück zum Camp. Was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, Lutz, vielleicht ahnst du es schon, Leute, ich rette den Tag und habe meine Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen und bin barfuß mit dieser Schubkarre über diesen Acker gelaufen und das war ein schlimmer Acker. Das war trockene Erde, da waren Disteln, da waren so komische, so Steinchen, die super wehtaten, habe ich durchgezogen, weil ich wusste, es geht jetzt nicht ohne, sonst ist der Tag gelaufen und ich bin das Arsch. Und meine Füße haben nach dieser Messung geblutet. Das habe ich noch nie gehabt, danach auch nicht mehr. Die waren unten offen. Die haben einfach geblutet. Und vielleicht sollten wir bei der Folge hier so eine FSK-Markierung dran machen. Und das war richtig schlimm. Und ich konnte dann eine Woche nicht richtig laufen. Dann musste es eingegipst werden und so schon wieder.
Wieder Gips.
Es war ganz furchtbar. Und das aber war etwas.
Kann ich kurz was fragen?
Bitte. Aber es hat mich lange begleitet, ja?
Die Alternative, dass irgendjemand, der auch mit war, deine Schuhgröße hatte und ihr einfach Schuhe getauscht hättet, die gab's nicht.
Es wurde mir nicht angeboten, aber ich kann mir auch vorstellen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich darauf bestanden habe,
das barfuß zu machen. Ich muss es jetzt barfuß machen.
Das jetzt machen. Also so wie ich mich mit Mitte 20 einschätze, habe ich darauf bestanden, meinen Fehler wieder gut zu machen und dann leidvoll über den Acker zu laufen. So, zweite Geschichte war das und jetzt komme ich zur eigentlichen. Jetzt hat man vielleicht verstanden, es gibt so ein paar, das waren auch nur ausgewählte Anekdoten, gibt Geschichten, die mich und meine Füße umgeben, dadurch wurden die für mich zu so einem Thema, die so ein bisschen sensibel sind, da steckt viel Vergangenheit drin in diesen beiden Füßen. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte, die richtig doof war. Ich war verabredet mit einer Freundin. Es war eines dieser Treffen, ne, zu denen man nicht zu spät kommen sollte. Wichtige Dinge sollen besprochen werden. Eine Person fühlt sich nicht so gut und das Herz soll mal ausgeschüttet werden. Es ist also wichtig, einmal pünktlich zu sein, verlässlich zu sein, anwesend zu sein. So, ich habe einen perfekten Zeitplan mir ausgearbeitet und es war auch auch so ein Herbsttag. Und da habe ich so einen Pulli angezogen, eine Hose und dann habe ich mir Schuhe dazu angezogen, die perfekt dazu gepasst haben. Bin kein Mensch, der auf sein Outfit besonders das achtet, aber an dem Tag habe ich es gefühlt, es passte alles zusammen. Das waren so Schuhe, solche, also ich möchte nicht sagen Gamaschen, aber so Schuhe, wo man sagt so, oh, womöglich geht der heute noch zur Eröffnung des Wiener Ballabends. Waren sehr schöne Schuhe, habe ich mir gekauft, aber online, ohne sie selber vorher anprobiert zu haben, weil ich mir dachte, Schuhgröße muss reichen. So, habe ich die angezogen und dann kennst du das vielleicht, beim dritten Schritt schon aus der Wohnung raus, wusste ich, scheiße, die stechen hinten in die Ferse richtig unangenehm rein, richtig doll. Und ich merkte schon, als ich beim Bus dann war, wenige Schritte weiter, ich fange jetzt schon an zu bluten, hinten an der Ferse. Das sticht richtig unangenehm rein. Aber ich war erst am Beginn meiner Reise. Das ist so, wie als würde hier Frodo in Hobbing loslaufen und er weiß, ich muss nach Mordor. Und schon beim ersten Bushalte in Hobbing merkt er, oh,
zu kleine
Schuhe. Ich muss nochmal aufs Klo eigentlich. Ja, genau. Sowas. Genau. Und dann bin ich da tapfer hingelaufen, zu Fuß, dann, also mit dem Bus ein Stück gefahren, dann den Rest gelaufen, habe mich dort getroffen, bin wieder zurückgelaufen bis zur Bushaltestelle. Insgesamt eine Strecke von knapp 10.000 Schritten, die ich machen musste. Es war ein bisschen abgelegener. Und meine Füße während der kompletten Zeit haben geschrien. Sie wurden irgendwann, wie nennt man das denn? nicht taub, doch sie wurden taub. Ich hatte kein Gefühl mehr unmittelbar in den Füßen und merkte aber hinten, dass sie so eine Flüssigkeit im Fuß gesammelt hat und das war tatsächlich Blut und Wundwasser. Oh, und dann Jesus. Bin ich da angekommen bei mir, genau, nach diesem Tag, hab die Schuhe ausgezogen und die Socke war durchnässt von Blut und Wundwasser. Der Fuß sah so schlimm aus. Und das war etwas, da konnte ich auch eine Woche oder was nicht mehr vor die Tür gehen, weil es so, so weh tat. Und das war eine Geschichte, die muss ich hier teilen. Und ich glaube, die Grundlage dieses Problems lag darin, dass ich diesen Schuh online gekauft habe und nicht im Laden. Und ich glaube, das wiederum geht zurück zu dem Mann mit dem Gipsarm, weil ich irgendwie mich distanzieren will vom Schuhkauf und nicht mehr irgendwo hingehen möchte, wo mir Leute so am Fuß rumkribbeln. Deswegen habe ich mir das online gekauft. Herrje.
Das ist eine Misere, die hat sich über mehrere Jahre angebahnt.
Aufgebaut,
und irgendwann war dieser Moment da, wo es passieren musste. Ein, zwei Rückfragen habe ich. Einfach nochmal umdrehen, wenn du es am Anfang direkt gemerkt hast. War der Zeitdruck so groß, dass du nicht zu spät kommen wolltest oder wolltest du auch die Schuhe unbedingt ausführen, weil das so schöne Schuhe waren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte umdrehen sollen, weil so wichtig war mir das nicht, dass da alles zusammenpasst. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Vielleicht können das die Leute da draußen nachvollziehen. Das sorgte in dem Moment für mehr Stress, der Gedanke daran, jetzt nochmal umzukehren, nochmal neue Schuhe zu ziehen, dann womöglich ein bisschen später zu sein. Und wie gesagt, das ist so ein Treffen, da möchtest du mit einer tiefen inneren Ruhe ankommen, damit du diese Menschen auffangen kannst. Und wenn ich da angekommen wäre, zu spät, und gesagt, so, ich musste nochmal andere Schuhe anziehen, sah ich irgendwie nicht. Deswegen habe ich es durchgezogen.
Ja, kann ich gut verstehen, aber das sind auch so Schmerzen in zu kleinen Schuhen, Das könnte für mich auch eine Foltermethode sein, weil das ist nicht dieser sofort, ich hau dir mit der Bratpfanne ein über den Kopf Schmerz, sondern dieser schleichende Schmerz ist ja wie so eine Foltermethode, wo du immer nur so einen Regen oder einen Wassertropfen auf die Stirn getropft bekommst. Das ist ein Schmerz, der höhlt dich langsam von innen aus. Und ich tatsächlich kenne ich beide Arten. Einmal hinten sich die Füße aufzureiben an einem Schuh, weil der zu eng ist. Das ist schlimm. Was ich fast noch schmerzhafter finde, ist das Drücken an den Zehen vorne, wenn du einfach merkst, die Schuhe sind zu klein und du immer wieder dagegen haust. Das hatte ich letztens auf einem Konzert im Hamburger Stadtpark. Da stehst du nämlich, wenn du weiter hinten stehst, weil das ist so angeschrägt. Und dann stand ich die ganze Zeit so, dass meine Füße immer nach vorne gegen den Schuh logischerweise dann gerutscht sind, weil die Schuhe jetzt auch nicht so fest waren, dass ich da bombenfesten Halt hatte. Das war eine normale Sneaker. Und dann stand ich quasi immer mit dem Gewicht nach vorne und die Zehen immer vorne an den Schuh gedrückt und mir taten auch nach diesem Abend so dermaßen die Füße weh. Und das ist halt nichts, wie gesagt, was so plötzlich kommt, sondern es schleicht sich ein und irgendwann merkst du einfach so, oh mein Gott, ich möchte meine Füße abhacken, wie in der Eröffnungsszene von Saw, wo der Mann da seinen Fuß absägt. So ungefähr fühlt man sich dann irgendwann. Ich kann's total nachvollziehen und hatte diesen Schmerz. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, weil es war jetzt noch nicht so, dass ich mal eine Socke komplett durchtränkt und Blut hatte.
Das war,
aber ich kann das gut nachvollziehen, wie unangenehm das ist.
Das Schlimme ist halt auch bei dieser Art des Schmerzes, wie du es auch schon beschrieben hast, es ist, man kann spüren, wie der Körper nach und nach so zerschunden wird. Also man kann ja spüren, dass das erst so ein unangenehmes Reiben ist und dann irgendwann richtig wehtut und auch brennt womöglich irgendwann. Also man kann spüren, wie diese Wunde immer schlimmer wird. Und dann, wie gesagt, sind es ja auch Schuhe, man muss ja irgendwo hin damit. Also man kann ja jetzt nicht sagen, weiß ich nicht, wie bei Handschuhen, ich ziehe sie aus, sind unangenehm und laufe einfach weiter, sondern dein Fortbewegungsmittel
oder
sind
eine Hose.
In dem Fall die, oder die Hose. Ja.
Was ich dazu gerade noch sagen wollte, was mir eingefallen ist, ich kenne das aber auch total gut, das beginnt ja beim Schuhkauf und selbst auch zu Hause, wenn ich mir die online bestellt habe, ich probiere Schuhe an und wenn sie mir richtig, richtig gut gefallen, ich muss mich, wenn ich merke, das ist nicht die perfekte Größe. Ich muss mich richtig dazu zwingen, mir zu sagen, versetz dich jetzt in die Situation, dass du 2 Stunden gelaufen bist und 2 Stunden lang merkst, scheiße, diese Schuhe sind ein Tick zu klein, wie unangenehm das ist. Weil manchmal hat man das ja, die Schuhe sind vielleicht nur noch in der Größe verfügbar gewesen und dann sehen die so cool aus und dann will ich die unbedingt haben. Aber mittlerweile bin ich zum Glück diszipliniert genug, weil ich habe 1-2 Schuhe, habe ich heute noch im Schuhregal stehen, die einfach nicht richtig passen. Und ich bereue es jedes Mal, spätestens nach dem zweiten Tragen, selbst wenn es nur eine Stunde ist, merke ich, ich ziehe diese Schuhe nie wieder an, weil das einfach so fucking unangenehm ist.
Das ist ja auch nicht so wie zum Beispiel beim Abnehmen oder Zunehmen, dass da noch große Fluktuation möglich ist. Wenn ein Schuh nicht passt, dann wird der wahrscheinlich auch lange Zeit nicht passen. Man hat noch ein bisschen Spielraum mit Socken, glaube ich, da zu arbeiten, ja, und zu sagen, ich kann so ein bisschen mehr Fläche reinbringen oder rausnehmen, aber viel bringt das ja nicht. Und bei mir ist es sogar noch eigentlich noch doofer, ehrlich gesagt, weil ich denke mir ganz oft, wenn ich nicht längere Zeit dann das reflektiere, naja, ich kenne ja meine Schuhgröße und wenn ich jetzt einen Schuh kaufe in der Schuhgröße, passt der natürlich. Aber was dieser Gedankengang halt völlig außen vor lässt, ist, dass natürlich Modelle unterschiedlich sind, sie fallen anders aus und dann habe ich hier meine kleinen Schülerin, meine Ballett-Ballerinas da und schlüpfe da rein und denke mir, warum schmerzt das denn jetzt? Es ist genau die richtige Größe, verstehe ich nicht. Und so habe ich nämlich hier auch ein paar Schuhe, die ich jetzt immer noch so angucke, wie so ein Projekt, das noch irgendwann zu Ende sein wird, aber nö, eigentlich kann ich die weggeben, das ist ja Quatsch.
Ja, man wächst dann nicht mehr rein, also weder in die eine noch in die andere Richtung. Füße wachsen, glaube ich, irgendwann nicht mehr mit, im Gegensatz zu den Ohren oder sowas. Irgendwie ein paar Körperteile wachsen auch immer noch so langsam.
Ja,
ich kann es total gut nachvollziehen, weil es wirklich einfach nur maximal unangenehm ist. Ich überlege die ganze Zeit schon, ich habe eine ähnliche Geschichte, es geht auch um offene Füße, das ist aber fast schon eigentlich eine extra Folge wert. Und ich müsste jetzt zu viel aufbauen. Ich glaube, ich spare mir das auf, aber ich kann das gut nachvollziehen und an anderer Stelle wird es hier, vielleicht machen wir ein paar Wochen Pause dazwischen, damit es nicht immer nur um offene Füße geht, aber ich habe da eine ähnliche Story im Petto, die eine ähnlich große Fallhöhe auch hat. Das schon mal als kleinen Teaser, aber Schuhe zu klein, es ist wirklich, wie gesagt, ich bleib dabei. Für mich ist es eine moderne Foltermethode.
Ich kann noch ein Addendum dazu geben und direkt einen Tipp für die Menschen da draußen, die da vielleicht ähnlich skeptisch waren wie ich. Blasenpflaster, auch für solche Arten der Verletzung.
Wichtig.
Fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Ich habe erst letztes Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben ein Blasenpflaster benutzt und ich kann auch direkt erklären, warum, und hoffe, Wirke dann nicht mehr so völlig aus dem Wald kommt. Und zwar, Blasenpflaster verlangen von dir eine Sache, die, finde ich, komplett entgegen allem geht, was man als Mensch so lernt in unserer Gesellschaft, und zwar eine klebende Fläche auf eine offene Wunde drauf zu machen. Weißt du?
Ah, ja, stimmt.
Wenn du die offene Wunde hinten hast, hast du dein tolles Blasenpflaster und du musst das ja mit der Klebefläche in Anführungszeichen aufkleben auf die Wunde. Und natürlich, das ist keine per se Klebefläche, ne? Das ist ja, das schafft so ein Ökosystem, damit das schneller heilen kann, bla bla bla. Und ist auch super. Aber mental dahinter zu kommen und zu sagen, das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich das tue, weil ich natürlich an ein Pflaster denke und an ein Pflaster würde ich ja niemals mit der Klebefläche auf die offene Wunde gehen wollen. Das war für mich ein großer Schritt, das zu machen dann. Aber es war ja so gut. Also das tut so gut, so ein Blasenpflaster drauf zu machen. Aber es war eine Überwindung. Da muss man erstmal drüber springen.
Ja, muss man absolut. Ähnlich gutes Gefühl ist aber auch dann, wenn man nach so einem langen Tag oder generell, das bei mir reicht es auch schon nach einer Stunde, wie gut dieses Gefühl ist, die Schuhe dann irgendwann ausziehen zu können, wenn man sein Ziel erreicht hat oder wieder zu Hause ist, weil oftmals merke ich dann erst, wie schmerzhaft das überhaupt war, so dass ich wirklich nach diesem Konzert, von dem ich gerade schon gesprochen habe, zu Hause angekommen bin, auf einmal ziehe ich die Schuhe aus und merke so, oh mein Gott, wie habe ich das ausgehalten 2 Stunden lang, weil das wirklich so schmerzhaft war. Und das sind wirklich so ähnlich wie irgendwie an den Händen. Es gibt so ein paar Stellen am Körper, die sind so empfindlich. Und Füße, die müssen halt einen irgendwie tragen. Die gehören auf jeden Fall dazu. Wenn du dann nur so eine kleine, bescheuerte Blase an der Hacke hast, das kann dir echt den kompletten Tag versauen. Weil stell dir vor, das passiert dir im Urlaub. Du bist unterwegs und willst dir was angucken und dann hängst du dann mit deinem offenen Fuß rum und musst dich erstmal von einem Café zum nächsten hangeln, um zu überleben. Das ist doch, also das ist ja wirklich furchtbar. Also es gibt schon natürlich Schlimmeres, aber einfach unangenehm. Unangenehmes Gefühl.
Es gibt ja noch diese Schuhe, die scheinbar wie dafür gemacht wurden, die Ferse zu schonen. Und zwar spreche ich von Sandalen. die ja quasi so offen sind, dass gar nichts da hinten als Reibefläche auftauchen könnte. Wie stehst du zu Sandalen, Lutz? Ihr habt eine starke Meinung zu Sandalen, aber ich würde erstmal gerne,
Ich habe eine sehr starke Meinung auch zu Sandalen. Und zwar habe ich mein ganzes Leben lang Fußball gespielt, von meinem 5. Lebensjahr bis Mitte, Ende der 20er.
Und auch in diesem Moment spielst du gerade Fußball. Die Leute können es nicht sehen.
Die können es nicht sehen, aber unterm Schreibtisch spiele ich Fußball. Nee, Elber. Dementsprechend, ich habe meine Füße halt dementsprechend viel beansprucht, auch mit so einem Sport. Nicht, dass ich jetzt irgendwie kurz vor Profi war oder so, aber selbst wenn du irgendwie 2-3 Mal die Woche Fußball spielst über sehr viele Jahre, ich habe einfach sehr hässliche Füße. Und deswegen sind offene Schuhe, Sandalen, das ist für mich nie eine Option, weil ich einfach, wenn ich Komplexe bezüglich meines Körpers habe, dann wären es wahrscheinlich am ehesten die Füße. Also es ist jetzt nicht so dramatisch, dass wenn ich jetzt mit Freunden im Urlaub bin, am Pool, dass ich dann da mit Socken rumlaufe oder so.
Ein Raunen, Kinder fangen an zu weinen. Ja,
so ist es nicht, aber ich würde jetzt nicht, wenn ich jetzt einfach so, es gibt ja Leute, die gehen ins Büro mit Sandalen oder mit Badelatschen oder so, wenn es so richtig heiß ist, das würde mir niemals einfallen. Das würde ich wirklich nur unter Freunden, finde ich das okay, aber so in der Öffentlichkeit würde ich niemals offene Schuhe anhaben. Aber was ist denn deine ganz starke Meinung zu Sandalen? Ja.
Also tatsächlich, das ästhetische Argument, das du da bringst, das verstehe ich gut, aber bei mir geht es in eine ganz andere Richtung. Ich habe auch nur auf mich bezogen eine sehr starke Meinung, was Sandalen angeht, und zwar heißt sie, nein, ich möchte keine tragen, und zwar aus einem anderen Gedanken heraus, Schutz. Ich finde,
Das Stichwort ist Schutz.
Folgendes, ein Schuh ist ja auch gewissermaßen eine Rüstung, die einen schützt vor den, wortwörtlich, vor den Misstritten der anderen Menschen. Wie oft fallen uns Steine auf den Schuh und man denkt sich, zum Glück ist diese Rüstung drumherum und ist nicht direkt auf den Zeh gefallen. Oder wie oft stolper ich über meine eigenen Füße. Die sind immer geschützt durch dieses Stückchen Stoff da drumherum. Und Sandalen legen das ja alles offen. Also du legst eine der verwundbarsten Stellen offen und vertraust den Menschen, dass sie damit sorgenvoll umgehen. Und das ist eine Blockade in mir, das möchte ich nicht. Also ich würde da, glaube ich, sehr grundgestresst durchs Leben laufen, wenn ich da Sandalen tragen würde. Und dann schlappt man ja auch da so raus, wenn es bei manchen Modellen, das habe ich schon beobachtet bei anderen Menschen, ich spreche wie ein Alien, der einfach seit einer Woche auf der Erde ist. Also ich habe beobachtet bei Menschen, wenn sie den Sandalen mal beschleunigen, was ich ja durchaus tue, immer mal wieder, dann rutschen die so ein bisschen raus und das stelle ich mir auch furchtbar vor. Also dann das bisschen Rüstung, was man hat, geht dann auch noch verloren. Nee, also für mich kommt das nicht in die Tüte. Ich bleib bei den Geschlossenen.
Ja, unter dem Aspekt habe ich das zum Beispiel noch nie betrachtet, weil, also wenn ich jetzt weiß, ich gerate in Menschenmassen, Konzert, Stadionbesuch, Innenstadt, sowas halt, wo ich weiß, wo viele Menschen sind, dann würde ich das Argument verstehen, aber das sind ja die wenigsten, ja, wohl so selten kommt es nicht vor, dass man jetzt irgendwie mit der U-Bahn oder so fährt. Ja, es ist für mich auch dann ein Mix aus Schutz und Hygiene auch zusätzlich, weil wenn der Fuß dann so offen sind und wie du schon gesagt hast, dann rutscht man da manchmal so ein bisschen raus und ist dann irgendwie folgende Situation an einem Bahnhof mit einem nackten Fuß auf dem Boden, ja, nee. Will ich halt nicht machen. Also wenn ich dann manchmal wirklich Leute sehe, die im Sommer barfuß durch die Gegend laufen und auch an Orten, wo das einfach keine gute Idee ist, weil ich nicht wissen möchte, was für Keime du danach unterm Fuß hast, wo du dann deine saubere Wohnung, in Anführungsstrichen sauber, keine Ahnung, wie sauber dann die Wohnung ist, aber betrittst. Nee, also dann ist für mich fast eher noch der Hygieneaspekt wichtiger, dass ich außerhalb vielleicht meiner Wohnung oder außerhalb eines Grundstücks von Freunden oder Familie offene Schuhe, nee, ich fühl's wirklich überhaupt nicht. Also das macht für mich maximal am Strand und am Pool macht das Sinn und ansonsten möchte ich das nicht.
Auf der anderen Seite geht's nämlich auch so weiter mit der Logik, mit dieser Schutzrüstung habe ich gemerkt. Ich war ja vor einiger Zeit im Urlaub in Island und habe mir für diesen Urlaub so Wanderschuhe gekauft. Also das sind richtige Wanderschuhe, die sind so richtig fest und auch groß und die schließen den Fuß auch ein und da bin ich dann nochmal 2 Zentimeter größer, weil die auch so eine dicke Wandersohle haben. Und dann habe ich dann die 1-2 Male, weil es schnell gehen musste, auch in Hamburg mal getragen und dachte mir, hey, das ist ein gutes Gefühl. Das fühlt sich an wirklich wie so ein Plattenharnisch, den du da trägst. Du fühlst dich auf eine Weise Also sicher, was soll passieren? Und dann aber wurde auch an mich herangetragen, dass es so ein gewisses Modeklischee ist, wenn deutsche Männer Wanderschuhe und Jeans tragen. Ist das so, Lutz? Du kennst dich da besser aus.
Was meinst du genau mit Modeklischee, dass es typisch ist für Deutsche, ja, sowas zu tragen? Am besten genau. mit einer Trekkingjacke.
Jacke, ja. Genau. Mhm.
Verstehe ich total. Ich verstehe aber auch deinen ersten Punkt total. Also modisch ist das nichts. Modisch ist das wirklich.
Aber es sind schöne Schuhe, Lutz. Also.
Schön sind die überhaupt nicht. Die sind komfortabel und praktisch, aber das sind keine schönen Schuhe. Was? Ich habe selber auch Wanderschuhe, aber ich kenne genau dieses Gefühl, was du meinst. Ja. Wenn man diese Schuhe anhat, ich fühle mich ein Stück weit unbesiegbar, weil du gehst ja ganz anders. Also wenn du jetzt irgendwie so ein bisschen eine Wanderstrecke gehst und der Weg ist vielleicht nicht immer so sehr fest oder am besten noch asphaltiert, sondern einfach ein bisschen loser und du schlägst dich so durch die Prärie, nenne ich es jetzt einfach mal. Und du gehst ja einfach. Du guckst wenig, also ich guck weniger darauf, wo trete ich jetzt gerade hin, sondern ich denke, ich habe hier Schuhe, die gehen über den Knöchel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich umknicke, ist sehr gering. Ich habe ein super festes Schuhwerk. Ich habe eine tolle Sohle mit sehr viel Profil. Ich kann jetzt hier einfach loslaufen. Und was soll mir passieren? Und das finde ich im Wanderurlaub sehr, sehr cool. Also ich wandere auch sehr gerne, ohne dass ich das jetzt irgendwie jedes Jahr machen muss. Aber so 2-3 Wanderurlaube habe ich gemacht und die haben mir sehr, sehr viel Freude bereitet, weil du einfach ja dann auch durchs Wandern an Orte kommst. Da kommst du mit dem Auto halt nicht hin. Und alleine das finde ich in der heutigen Zeit, wo du eigentlich überall hinkommst, immer jederzeit, sei es über Flüge, sei es mit dem Auto, Zügen oder was weiß ich. Und dann einfach zu sagen, du musst mit dem Auto oder bis zu einem gewissen Punkt kommst du mit anderen Verkehrsmitteln und dann bist du auf dich und deine Beine gestellt. Das finde ich hat was sehr Befriedigendes, dann diese Aussicht genießen zu können oder die Umgebung, die man sich dann erschlossen hat über einen Marsch. Und das finde ich mit solchen Schuhen, das würde ich niemals mit Sneakern machen. So, dann, ich möchte dann genau dieses Gefühl, ich und mein Körper, wir schaffen das jetzt. Wir werden jetzt diese Strecke hinter uns lassen und uns diesen schönen Ausblick erkämpfen. Das kann ich total verstehen, aber um nochmal auf den Modeaspekt zu kommen, es ist wirklich schon sehr, sehr deutsch. Am besten noch so eine bunte Jack Wolfskin-Jacke oder eine von den anderen Herstellern und dann eine Jeans und diese Schuhe. Boah, das ist schon ein harter Tobak und da sind wir beide auch noch 20 Jahre zu jung für.
Ich mag, da schwingt ein Imperativ mit wie ein, nein, akzeptier es, hör auf, diese Schuhe jetzt ab nächster Woche zu tragen.
Versuche das mit, ich werde dich outcallen. Wenn ich das sehe, ich werde es nicht einfach ignorieren, ich werde dich darauf ansprechen. Nein, ist ja so, Herrgott, ich bin jetzt auch, ich bin ja nicht der Modepapst. So ist es jetzt nicht.
Also, ich finde, du hast immer ein schönes, flottes Schuhwerk an, flottes Schuhwerk.
Dankeschön. Aber jeder soll tragen, was er will. Und für dieses Gefühl dieses sicheren Tritts würde ich das auch immer akzeptieren, tolerieren, dass man solche Schuhe anhat. Es gibt einfach keine schönen Wanderschuhe. Ich war jetzt Anfang des Jahres mit meiner Freundin im Wanderurlaub und wir waren auf der Suche nach Wanderschuhen für sie. Und die sind teuer und hässlich. So, das ist die Kombination, die du bei Wanderschuhen immer vorfindest. Die sehen alle sehr scheußlich aus und sind aber unfassbar teuer. Wir waren hier bei einem dieser riesigen Outdoor-Läden in Hamburg.
Der war ich auch, ja.
Und du findest da keinen Schuh unter 180 Euro. Und sind wir halt zu einem anderen, so eher so Kategorie Discounter gefahren. Und dann waren es halt die Schuhe für 60, 70 Euro. Und die haben halt auch gehalten, ne? Also man geht ja jetzt nicht jeden Tag, weiß ich nicht, von Athen bis nach Marathon oder umgekehrt, sondern man will halt einfach nur so ein bisschen durch die Landschaft wandern und dafür muss man nicht 200 Euro ausgeben, auch wenn einem das die großen Hersteller immer gerne suggerieren.
Ich bin noch nicht drüber hinweg, dass diese Schuhe ab nächster Woche noch nicht an meinen Fuß wandern dürfen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, wo man lebt, habe ich das Gefühl. Hamburg ist anders, weil es
Hamburg hat auch keine Berge.
Ich meine, hier laufen Leute rum, die natürlich auch, die also viel Verständnis haben für das, was an ihren Füßen so passiert. Vor allem da, wo wir, also Eimsbüttel ist noch so, das ist wohl noch so irgendwo im Durchschnitt, aber ich war jetzt in letzter Zeit häufiger mal in Winterhude und um Gottes Willen, also dort ist ja alles aus dem Katalog ausgeschnitten und die Leute wollen ja. auch gesehen werden dafür. Und es ist kein Klischee, sondern ich habe es gesehen. Also das ist ja. wirklich so. Ich stand an einem Pizzaladen an und was da also für ein Quatsch passiert ist um mich herum, ist eigentlich schon ein eigenes Hoppala. Aber für die sollten mal als Gast dann herkommen, wie da sich präsentiert wurde. Da habe ich Dinge gesehen, die ich zuletzt im Archäologiestudium gesehen habe, mit Kontrapostbein, Standbein, Entspannungsbein. Ein Posieren, ohne Grund. Die warten auf ihre Pizza Regina und stehen aber da, als würde gleich das Shooting für die Vogue, wie auch immer diese Vogue? Zeitung ausgesprochen. Na, wie heißt es denn?
Vogue. Obwohl, das war schon eher mit K, es ist ja mit G. Vogue.
Na.
Vogue.
Und wenn jede andere Modezeitschrift.
Ja, die Cosmopolitan.
Genau, oder Bravo, mein Gott. Ja, also genau. Jedenfalls so. Was wollte ich sagen? Also, das war unangenehm. Und was ich, mein Punkt ist, Hamburg, glaube ich, ist da auch wenig verzeihlich, was offenbar angeblich nicht so schöne Wanderschuhe angeht für den Alltag. Wenn ich mich zurückerinnere an die Urlaube in Dänemark, da sahen alle so aus. Da war ich genau richtig, ne?
Ja.
Aber da laufen aber auch die Leute so rum, die so aussehen, als würden sie dich auch, also, als wären sie kurz davor, dir auch einfach anzugreifen und dir dein ganzes Land abzunehmen, weil das sind so bärbeißige Bauern gewesen, die da rumstanden. Und das bin ich ja auch nicht. Also.
Ja. Aber also fang bitte nicht an, in Winterhude am Mühlenkamm deine Wanderschuhe auszuführen. Da kriegst du den Eis-Matcha-Latte direkt ins Gesicht gekippt. Also das ist ganz gefährliches Terrain dann. Da wirst du auf jeden Fall Blicke kassieren. Nee, also so schlimm ist es, glaube ich, auch nicht. Aber Winterhude, Mühlenkamm, das ist schon sehr. Ich fahre da jetzt auch extra hin, um mir da meinen Kaffee zu holen, um mich jetzt hier an diese Ecke zu stellen, weil hier kommen viele Leute vorbei. Das ist schon, da gibt's auch das ein oder andere Café, wo die Leute dann auch gerne sitzen, um halt gesehen zu werden. Das ist fast so wie das Elbgold am Eppendorfer Baum. Das ist wirklich auch, also das ist wie, weiß ich nicht, wie sagt man, also ein Schaulaufen. Es ist ein Schaulaufen. Mhm.
Ja, da sehe ich mich nicht. Also mit anderen Worten, summa summarum, und ich glaube, da würde ich zu kommen zu dem Punkt jetzt, was habe ich aus diesem Thema heute, aus meinen Erzählungen gelernt. Band kommt rein und ich erkläre, was meine Lektion ist, und zwar folgendes. Also, ich habe gelernt aus dieser Geschichte, nicht, ich wiederhole, nicht mit Wanderschuhen nach Winterhude zu gehen. Offenbar wird mir da viel Antipathie und körperliche Gewalt entgegenschlagen. Das lasse ich sein. Ende.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht, aber das ist so ein bisschen, du wirst dich, glaube ich, selber, wie du ja gerade schon gemerkt hast, nicht wohlfühlen, wenn du siehst, wie viele Leute da so aufgetakelt sozusagen rumlaufen und wie die sich präsentieren und dann stehst du daneben. Ich glaube, das ist gar nicht mal nur dein Problem. Es ist so das falsche Setting. Es ist das falsche Setting für dieses Outfit, würde ich sagen.
Ja.
Was ja eigentlich auch schon Quatsch ist, ne? Was ist ein richtiger Blödsinn ist, sich darüber Gedanken zu machen, was man für Schuhe anhat, wo man gerade ist. Das ist völlig egal. Ja. Und wenn du gerne bequeme Wanderschuhe
anhaben willst. Das wollte ich hören. Dafür sind wir
dann
hier.
Dann mach das bitte, wenn ich nicht dabei bin.
Nein. Moment. Nächste Woche werden wir uns sehen. Und ich werde zu jedem Anlass, auch in geschlossenen Räumen, voller Stolz.
Ich komme mit meinen Wanderschuhen.
Das ist
oh Gott, das wäre so fies, wenn du dann denkst, oh ja, cool, und dann ziehe ich die auch an und habe ich sie nicht an. Das wäre richtig gemein. Das mache ich nicht. Ich werde keine Wanderschuhe anziehen, sorry.
Das wird auf. Ich werde sie anziehen. Na gut, oder ich würde sagen, wir haben Genüge gesprochen über meine komischen Erfahrungen, was Schuhe angeht, was meine Füße angeht. Wir belassen es ein Geheimnis, wie groß unsere Füße eigentlich sind. Das dürfte dann in die offizielle Lore dieses Podcasts als Fragezeichen eingehen. Können ja geheimnisvoll bleiben.
Ja, so viel kann ich dazu sagen. Meine Wanderschuhe sehen wirklich aus, als würden die Hodor oder Hagrid gehören, weil ich habe große Füße und Wanderschuhe, das sieht wirklich noch mal. Dass sie, also diese Wanderschuhe, der Schuhkarton, das kostet in Hamburg 400 Euro warm. So groß ist dieser Schuhkarton von meinen Wanderschuhen. Das ist wirklich, das ist nicht schön. Das kann ich dazu sagen.
Meine könnten auf der Vogue abgebildet sein. Gut, also nochmal eine schlechte Chaossprache untergebracht und damit vielen Dank fürs Zuhören. Das war eure dieswöchige Portion Hoppala. Nächste Woche Montag passiert wieder das Gleiche, nur alles ganz anders. Freut euch drauf, wir uns auf jeden Fall. Bis dahin, euer Podcast-Duo, der Herr.
Bis dahin, genau. Folgt uns, liked uns, kommentiert uns, bewertet uns. Wir freuen uns
meine
über alles.
Schuhe vor allem liken.
Ja, ich sollte ein Bild von meinen Wanderschuhen vielleicht nochmal dann in die Instagram-Story packen, weil auch da findet ihr uns natürlich. Es war uns eine Freude und Dom, bis ganz bald.
Du, bis bald. Tschüss.
Tschüss.